Die Lesung aus 1. Petrus 2 steht in Versen 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden. Welcher nicht widerschallt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt, er stellte es aber dem anheim, der da Recht richtet. Welcher unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Denn ihr waret wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, dir gebührt aller unser Lob, Preis und Ehre. Du, unser Herr, du, unser Heiland, du, der uns herausgerufen hat aus der Verlorenheit, du selbst das Leben und du gibst das Leben. Von dir dürfen wir alles nehmen. Hoffnung, Leben, Zuversicht, Zukunft, Erfüllung, Frieden, Geduld, Schuldlosigkeit, Gerechtigkeit und vieles, vieles, vieles mehr. Herr Jesus, mach uns das neu groß. Du, unser Herr und Heiland, dass wir von dir leben. Nichts haben wir zu bringen, aber das, was du gibst, das hat Ewigkeitswert. Und so bitte ich dich, begegne du uns heute Abend. Danke für diesen Raum äußerlich, danke für den Raum innerlich, wo du unser Herz erreichst, wo du hineinsprichst, wo du dein Wort hineinlegst in uns. Wo du uns ein Stück Leben auch heute Abend gibst, dass wir leben können in deinem Sinn. Danke, Herr Jesus, wir beten dich an. Bitte segne du uns dazu, segne unseren Bruder Andreas Schäfer, dein Wort auszuteilen, gib ihm Vollmacht. Und geh du durch die Reihen, rühr du uns an. Wir brauchen dich, Herr Jesus. Amen. Amen.
Jetzt stehen wir ja mittendrin im ersten Petrusbrief mit diesem Text und sind da so reingeflogen und brauchen natürlich jetzt an diesem Abend ein bisschen Orientierung. Wir, das sind zum einen die, die ganz regelmäßig zur Bibelstunde hier sind und trotzdem wissen, dass wir seit vielen, vielen Wochen im ersten Petrusbrief nicht mehr richtig weitergekommen sind. Und natürlich besonders auch die, die jetzt in den letzten 12 Tagen zwar hier waren, aber in einem ganz anderen Horizont waren, nämlich im Johannesevangelium beheimatet und in den Spuren des Johannes gegangen sind. Also wir müssen uns ein ganz klein wenig orientieren, wo sind wir da eigentlich in diesem ersten Petrusbrief. Wenn wir diesen ersten Petrusbrief haben, dann haben wir natürlich zum einen dieses ganz, ganz wesentliche Zeugnis des uns ja nicht unbekannten Petrus. Das ist schon mal hilfreich. Dieser Mann hat diesen Brief geschrieben, so erfahren wir ja am Eingang des ersten Petrusbriefes, an Gemeinden im kleinasiatischen Raum. Also es ist nicht nur an eine Gemeinde gerichtet, wie manchmal solche Briefe geschrieben sind, sondern es geht an eine ganze Gruppe. Dieses Schreiben mag vielleicht kopiert worden sein, vielleicht rundgegangen sein. Auf jeden Fall Gemeinden in diesem Raum haben diesen Brief bekommen. Sie kannten natürlich Petrus, sie wussten von ihm, sie waren unterschiedlicherweise mit ihm, diesem Apostel, verbunden, der zu diesem Zeitpunkt, so nehmen wir ganz, ganz, ganz stark an, natürlich schon im Rom gewesen ist und nicht mehr in seiner Jerusalemer Phase war, sondern in der Phase, in der er schon in Rom tätig war. Dabei hat dieses Schreiben des Petrus, des ersten Petrusbriefes, darin seine Besonderheit, dass er natürlich diese Gemeinde ganz besonders anspricht. Und das war für uns, um diesen Brief zu verstehen, auch sehr hilfreich und wichtig. Denn es heißt ja gleich am Anfang, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge. Und zu diesem Ausdruck Fremdlinge gebraucht er im 1. Petrus 2, Vers 11 noch einen weiteren Fachausdruck, der dann unserer Luther-Übersetzung normalerweise mit Pilger wiedergegeben wird. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Und diese beiden Begriffe, die waren für uns ganz wesentlich, um uns zu orientieren in diesem ersten Petrusbrief. Und die sollen als Signal noch einmal an diesen Abend erinnernd oder erstmals gesetzt werden, nämlich dass hier Petrus die Christen eben mit diesen beiden Begriffen bezeichnet. Fremdlinge und Pilger. Der Fremde, der Fremdling, so haben wir uns damals versucht, das zu verdeutlichen, ist jemand, der ohne Bürgerrecht in einer Stadt zurzeit leben darf. Mehr nicht. Der in einer Stadt zurzeit ohne Bürgerrecht leben darf. Das bedeutet für ihn eine ganz starke juristische Einschränkung. Das bedeutet für ihn eine Einschränkung, Besitz zu erwerben. Und das bedeutet für ihn eine starke Einschränkung der Berufsausübung. Mit diesen drei Einschränkungen, die ja nicht ganz ohne sind, wird er zurzeit geduldet in einer Stadt. Das ist der, der als Fremdling bezeichnet wird. Und der andere, der Pilger, das ist einer, der für eine kurze Zeit an einem fremden Ort weilt, bevor er weiterzieht. Und diese beiden Begriffe, die waren natürlich für uns sehr, sehr wichtig, dass hier Petrus die Bevölkerung, die zum Glauben an Jesus Christus im kleinasiatischen Raum gekommen ist, seien es nun aus den Juden heraus, seien es aus den Nichtjuden heraus, mit diesen beiden Begriffen klassifiziert und ihnen damit etwas ganz, ganz Wesentliches deutlich macht, dass sie, indem sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, in eine qualifizierte Minoritätsposition gekommen sind. Ganz eindeutig. Sie haben ihren Glauben gelebt. Der Glaube konnte natürlich auf Dauer nicht anonym gelebt werden. Er wurde deutlich, er wurde sichtbar, er wurde erkennbar. Und er hat für die damalige Zeit bis heute zu einer eigenartigen Reaktion geführt. Nämlich nicht nur zu einem Begeisterungssturm auf der einen Seite oder zum möglichen Macht doch, was ihr wollt, sondern ganz oft auch zur Distanz und zu Schwierigkeiten und zu einer Belastung für die, die an Jesus Christus glaubten. Und deswegen ist dieser erste Petrusbrief ein ganz wesentliches Orientierungsschreiben für Jesus-Leute im ersten Jahrhundert, dass sie neu verstehen lernen, was passiert ist, nachdem sie nun zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, welche Folgen und Konsequenzen dieser Schritt hatte, dass sie sich zu Jesus Christus bekehrt haben. Und deswegen hilft der erste Petrusbrief, ein Stück Orientierung zu bekommen. Und gleich am Eingang versucht ja Petrus seinen Christen dort im kleinasiatischen Bereich deutlich zu machen, dass die Lage, in der sie sind, so eigenartig und so befremdlich sie ist, eigentlich in Anführungszeichen ganz normal ist. Nachher im 1. Petrusbrief Kapitel 4 schreibt es noch deutlicher, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir dahin kommen, dort heißt es dann, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Also ihr denkt teilweise, oh, was ist denn passiert, was machen wir falsch, warum sind wir in eine besondere Schwierigkeit und Notlage und Belastung gekommen durch unseren Glauben an diesen Jesus Christus. Und Petrus sagt ihnen, alles ganz normal, umgekehrt, dass ihr in solch eine Lage gekommen seid, ist genau ein Beleg dafür, dass alles bei euch stimmt. Das ist also ein aufklärender, orientierunggebender, mutmachender Text, dieser erste Petrusbrief. Und wir haben in diesen Bibelstunden der letzten Monate miteinander uns deutlich gemacht, dass das, was damals im ersten Jahrhundert hilfreich war, sehr wohl im 21. Jahrhundert wieder hilfreich sein kann. Sich dessen bewusst zu machen, dass der Glaube, dass der gelebte Glaube an Jesus Christus mit seinen Konsequenzen, die er in sich trägt, ohne dass da gleich an die schlimmsten Verfolgungen zu denken ist, aber mit seinen Konsequenzen, die er in sich trägt, tatsächlich einen Status von Fremdlingschaft und Pilgertum in sich hat. Nämlich was sich bewusst zu machen, dass wir da mit einem nur geduldeten Bürgerrecht noch unterwegs sind und zurzeit an einem Ort weilen, bevor wir weiterziehen. Und dieser Status, der ist ganz, ganz wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen. Und darin ermutigt nun der Apostel Petrus seine Gemeinden, diese bewusste qualifizierte Minoritätsstellung als Jesus-Leute einzuhalten. Das entscheidende Geschenk, das ihnen vergegenwärtigt ist, ihr habt den Christus. Das ist das Pfund, das diese Gemeinde hat. Sie haben Jesus Christus. Dieser Jesus Christus, er wird gepriesen im 1. Petrus 1 als der Auferstandene. Er ist der, der es ihnen ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe vorbereitet hat im Himmel. Und jetzt gilt es, diese Distanz von der Erde bis zum Himmel im Weg der Nachfolge zu überwinden. Und diese Spur, die auf dieser Spur möchte Petrus sie unterstützen. Dabei ist es nun dem Apostel Petrus sehr, sehr wichtig, dass diese Christen sehr wohl wissen, dass sie mit ihrem Glauben in ganz bestimmten vorgegebenen Rahmenbedingungen aktiv zu leben haben. In einer Einordnung, sogar man könnte sagen Unterordnung, also nicht in einem eigenartigen Widerwillen, sondern einer ganz bewussten Ein- und Unterordnung. Und das war in unserem Text vorgegeben ab 1. Petrus 2, Vers 13. Da taucht zum ersten Mal dieses Stichwort auf, seid untertan, so sagt es Luther. Ordnet euch unter, geht mit hinein in die vorgegebene Ordnung. Und dieser Leitbegriff vom Untertansein, von der Unterordnung, der zieht sich nun interessanterweise von da an durch den ganzen Rest des 1. Petrusbriefes durch. Das heißt, die Menschen, die dem Christus begegnet sind, die jetzt aufgrund ihrer Christusbeziehung in dieser Position als Pilger und Fremdlinge unterwegs sind, sind gleichzeitig Persönlichkeiten, die in den Rahmenbedingungen der Gesellschaft, in den Rahmenbedingungen ihres Berufsstandes, in den Rahmenbedingungen ihrer Mandate ganz bewusst mit Christus unterwegs sind. Wie das aussieht, das dekliniert der Apostel Petrus jetzt durch. 1. Petrus 2,11, seid untertan aller menschlicher Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind. Zuerst einmal kommt also das gesamtgesellschaftliche Feld im gesellschaftlichen Kontext. Dann kommt noch einmal bewusst die staatliche Ordnung. Und dann kommt als drittes in den Versen, die wir unten haben, 18 und 19, ein ganz besonderer Stand, der herausgehoben wird, ein ganz besonders schwieriger Stand, der herausgehoben wird, eigentlich ein sozial untergeordneter Stand, nämlich der der Sklaven, des Personals, der Bediensteten, was eben dort in besonderer Weise auch vom christlichen Glauben erreicht war und der sich natürlich recht schwer tat, in ihren Kreisen ganz bewusst christliches Leben zu leben. So, und in diesem Duktus sind wir jetzt. Und das mit dem Untertansein, das geht ja dann noch weiter. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter gucken, dann kommen wir zu 3.1. Und in 3.1 heißt es dann, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Und das kommt in Vers 5 nochmals. Dann haben wir es in 3.8 noch einmal. Endlich seid allesamt unterordnet in dieser Tätigkeit. Und dann haben wir in 5.5 ganz am Schluss es noch einmal aufgeschrieben, nämlich, dass wir uns festhalten sollen an der Demut und dass wir uns unterordnen sollen, desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Das heißt, der Duktus von der Einordnung in vorgegebene Ordnungen Gottes, der zieht sich jetzt den ganzen Brief durch. So, das zum Rahmen. Jetzt fällt aber das, was wir heute Abend haben, wieder komplett aus dem Rahmen. Denn jetzt heute Abend haben wir einen Text, der passt eigentlich in dieses ganze Unterordnen auf einen ersten Blick gar nicht hinein. Und deswegen wird er oftmals auch bewusst herausgelöst, genauso wie wir es heute Abend auch gemacht haben. Und wenn das so herausgelöst verstanden wird, wie wir ihn jetzt gelesen haben, dann passt der eigentlich überall hin, nur nicht in so einen klassischen Unterordnungstext. Ja? Er passt zum Beispiel super an den Karfreitag, nicht wahr? So ein schöner Karfreitagstext, ganz klassischer Karfreitagstext. Er passt natürlich gut, um Christus zu erklären, was Christus getan hat. Es ist eigentlich müssen wir genau hinschauen, es ist eigentlich gar kein Text von Petrus. Dieser Text 21 bis 25 ist in dem Sinn nicht von Petrus, als er auf was zurückgreift. In ihren Bibeln muss an dieser Stelle 21, 3, 22 bis 25 eine ganze Flut von Parallelstellen stehen aus einem Kapitel, das sie alle kennen. nämlich aus dem Alten Testament, aus Jesaja 53. Und deswegen ist zu Recht in manchen Bibeln dieser Textabschnitt ab 21 bis 25 eingerückt oder kursiv gedruckt, um deutlich zu machen, das ist eigentlich ein gedichteter Text, das ist eine geprägte Sprache. Das, was hier Petrus aufnimmt, ich sag's mal so, ist eine Nachdichtung von Jesaja 53 für die Jesusleute des ersten Jahrhunderts. Gesangbuchlied, erstes Jahrhundert, irgendwo im kleinen asiatischen Raum. Und das fügt er an dieser Stelle ein. Wir haben also hier eine Nachdichtung von Jesaja 53. Man kann das ganz kurz sich nur mal vergegenwärtigen, Jesaja 53, denn man staunt, wie das hier hinterher gedichtet worden ist. Da heißt es doch dann, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen, gemartert wäre. Er ist um unserer Missetat willen, verwundet um unserer Sünde willen, zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Hören Sie die Sprache vom ersten Petrusbrief? Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war, obwohl kein Betrug in seinem Mund gewesen ist, und so weiter und so weiter. Wir haben im ersten Petrusbrief eine ganz wunderschöne Nachdichtung zu Jesaja 53 für ein neutestamentliches Gesangbuch. Also da können wir merken, wie die alttestamentliche Texte für sich genutzt haben, mit denen sie dann ihren Glauben gelebt haben. Schon in dieser ganz, ganz frühen Zeit im ersten Petrusbrief kommt das hier so zum Tragen. Also, wir fragen uns natürlich, Petrus, was machst du da? Warum nimmst du jetzt gerade an dieser Stelle hier dieses Lied da rein? Und was Petrus ja eigentlich machen will, ist, er möchte diesen Jesus-Leuten im Schwerpunkt zum Ausdruck bringen, dass sie in Jesus ein wunderbares Muster haben, wie sie jetzt ihr Leben im Alltag leben können. Das ist klar. Aber nebenbei, in Anführungszeichen, bekräftigt er noch einmal, was ihnen Christus alles geschenkt ist, und sagt ihnen ein ganz besonderes Geheimnis zu. Und so wird aus diesem Text so ein Dreierpaket von dem, was sie empfangen haben durch den Christus, was sie jetzt in dem Christus haben und wie sie jetzt dem Christus hinterhergehen. Fangen wir damit an, dass hier aus dem Lied uns begegnet dieser erste Absatz, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch. Christus für euch. Das ist der erste große Abschnitt, der natürlich für uns relativ bekannt ist. Dieser Christus für uns ist das große Thema natürlich zum Beispiel der Reformationszeit. Dass dieser Sohn Gottes, Jesus Christus, für uns in diese Welt gekommen ist, was er für uns getan hat. Aus Liebe einen ganz bewussten, rettenden Leidensweg auf sich genommen hat. Und wir nehmen jetzt aus diesem Text nur diese Stücke auf, die hier Petrus aus Jesaja 53 dichtend wieder einfügt, und macht uns klar, indem Christus für uns gestorben ist, ist es geschehen, dass wir der Sünde abgestorben sind. Ergebnis des stellvertretenden Sterbens von Jesus Christus: wir sind der Sünde abgestorben. Das hat einen doppelten Charakter. Abgestorben der Sünde hat sowohl den Charakter, dass alle meine Sünde, die in meinem Leben geschehen ist, dass alle meine Sünde weg ist. Sie ist nicht mehr da. Sie ist tot. Die ist weg. Wir begreifen das ja nur immer wieder so anbruchartig, was das bedeutet, wenn wir auf unser Leben und auf unsere immer länger werdende Biografie zurückgucken, was das bedeutet, dass der lebendige Gott uns alles, absolut alles, was zwischen ihm und uns stand, uns vergeben hat und weggenommen hat. Da ist nichts mehr da. Wenn wir diesen Text aus dem Propheten Micha heute haben, aus Micha 5 entdecken, wissen wir in Erinnerung an den letzten Satz im Propheten Micha, wo es dann heißt, dass er eben unsere Sünden in die Tiefen des Meeres geworfen hat, einfach versenkt, die sind absolut weg. Aber abgestorben von der Sünde heißt noch mehr, nämlich abgestorben von der Sünde heißt jetzt herausgenommen aus dem Sündenautomatismus. Also dieser Lebensprozess, der mich in den Sündenautomatismus hinein, dass ich automatisch durch meine Zugehörigkeit zum Machtbereich der Sünde in diesem Karussell, in dieser Mühle mit drin bin. Heißt nicht, dass ich nicht mehr sündigen könnte. Das ist ein anderes Thema. Heißt aber, Römer 6, dass ich nicht mehr sündigen muss. Ich bin herausgenommen, haltet euch nun dafür, dass ihr der Sünde gestorben habt und dient nun fortan dem lebendigen Gott. Menschen, die den für Christus erlebt haben, das für uns erlebt haben, sind Menschen, die zum einen eine Biografie haben, die absolut clean ist vor dem lebendigen Gott. Ob sie den moralischen Ansprüchen dieser Welt genügt und uns selbst genügt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber die absolut rein ist vor dem lebendigen Gott. Und er hat uns aus der Verklammerung, aus dem sündigen Müssen herausgeholt. Das ist eine. Das andere, dass nun aktiv seid, ihr könnt jetzt der Gerechtigkeit leben. Ihr seid der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, als Ergebnis des stellvertretenden Sterbens am Kreuz auf Golgatha. Hineingestellt in diesen neuen Zustand der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Gerechtigkeit, nicht im juristischen Sinne, dass alles jetzt stimmt, sondern in dem Sinne, wie es im Alten Testament gebraucht wird. Gerechtigkeit ist Leben in einem heilvollen Zustand. Shalom, jetzt stimmt's. Jetzt seid ihr in diesem Zustand und wiederum gilt und könnt auch aktiv an diesem Zustand teilnehmen. So wie ihr jetzt nicht mehr der Sünde leben müsst, kein Automatismus mehr ist, so seid ihr nicht mehr jetzt außerhalb der Gerechtigkeit, sondern könnt aktiv in der Welt Gottes jetzt auch leben. Der nächste Gedankengang ist, ihr seid heil geworden. Dieses Heilwerden ist ein umfassendes Heilwerden, nicht nur ein physisches Heilwerden, was es beinhalten kann, sondern Heilwerden der Person. Da, wo Menschen zu Jesus kommen, dürfen sie mit ihrer Person wieder heil werden. Bei aller Gebrochenheit unserer adamitischen Struktur, Jesus ist dieser Heilwirkende an unserem Leib, an unserer Seele, an unserem Geist. Und deswegen treten wir raus, vierter Gedanke, aus dem Irren der Schafe, diese hirtenlosen Schafe, denn ihr seid jetzt bekehrt, eigentlich heißt es klarer, ihr habt euch bekehrt, zu dem Hirten und Bischof, dem Aufseher, dem Episkopen, dem der über euch guckt, nämlich Jesus Christus. So, das ist der Ist-Stand derer, die unter dem für euch Christus für euch leben dürfen. Das ist ja ganz enorm. Dass hier dass Petrus das in Anführungszeichen als Nebenprodukt dieses Textes, das ist gar nicht das Hauptprodukt des Textes, als Nebenprodukt des Textes erinnernd seinen Leuten nochmal so nebenbei wieder mitteilt, indem er an diesem für euch von diesem Lied nochmal sagt, denkt dran, ihr seid doch der Sünde abgestorben, denkt dran, ihr lebt jetzt der Gerechtigkeit, denkt dran, ihr seid in Jesus heil geworden und ihr seid raus aus einer hirtenlosen Welt und habt einen Schaf, einen Hirten und einen Episkopen, einen Bischof, der auf euch aufpasst. So, das ist das für euch. Und allein das schon reicht ja, dass dieser kleine Trupp von Jesusleuten im kleinen asiatischen Bereich wieder neu sieht, das ist uns gegeben. Das hat niemand sonst auf dieser Welt. Niemand. Es gibt sonst auf der Welt keinen Ort, wo man seine Sünde loswerden kann. Es gibt keinen Ort. Es gibt keinen Ort sonst auf dieser Welt, wo man Anschluss hat an die Gerechtigkeit Gottes. Es gibt keinen Ort sonst auf dieser Welt, wo man in dieser Weise heil und gesund werden kann. Und es gibt keinen anderen Ort, wo man einen Hirten kriegt, wie bei diesem Jesus. Das ist der einzige Ort, wo es diese Werte gibt. Der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, Heil bekommen und einen Hirten gehabt. Das habt ihr. Christus für euch. Christus für euch. Das ist eigentlich schon Paket genug. So. Ein ganz großes Glück. Das eine. Und jetzt ist aber hier Petrus noch ein Schrittchen weitergegangen. Indem man dann jetzt diesen Christen sagt, und er knüpft interessanterweise jetzt bei den Christen an, die durch ihren sozialen Status es enorm schwer haben, die sowieso schon enorm schwer haben, und nachdem sie jetzt Christen geworden sind, es noch schwerer haben. Also bei dem Status ganz, ganz unten und setzt genau an der Stelle dieses unwahrscheinlich schöne, große Lied hinein. Denn die da jetzt in ihren Weg gehen, haben ein riesiges Problem. Ihr zum Glauben kommen hat massive Konsequenzen gehabt. Natürlich, nochmal. Ihr sind der Sünde abgestorben. Sie haben jetzt Gerechtigkeit. Sie haben das Heil. Sie haben den Hirten. Alles wahr. Aber ihr zu Christus gehören hat für sie damals im ersten Jahrhundert in dem Bereich, so entdecken wir, und eben auch schon dazu geführt, dass sie, weil sie zu Jesus Christus gehörten, benachteiligt wurden. Sie hatten eben als Pilger und Fremdlinge, je nachdem wie die lokalen Verhältnisse waren, nur noch eine eingeschränkte Möglichkeit der Berufsausübung. Sie hatten eben, je nachdem, wo sie unterwegs waren, nicht mehr die Möglichkeit, Besitz zu erwerben, und teilweise haben sie ihren Besitz verloren. Sie haben eben, je nachdem, wo sie waren, in den juristischen Ebenen kein vollwertiges Recht mehr gehabt. Stellen wir uns doch nur einmal diese drei Bereiche für unser kleines Leben vor. Eine Einschränkung der Berufsausübung, weil ich zu Jesus Christus gehöre. Eine Zurückstufung, weil ich in meinem juristischen Rechten, weil ich an Jesus Christus glaube. Die Nichtmöglichkeit, Besitz zu behalten, geschweige denn zu erwerben, weil in meinem Stempel drin steht, das ist ein Christ. Das heißt, sie hatten Benachteiligung. Sie hatten auch ein Stück Verachtung. Sie hatten ein Stück Ausgrenzung erlebt. Das hatten die nicht provoziert. Das haben die auch erstmal gar nicht erwartet. Die waren sogar teilweise irritiert, denn sie haben doch eigentlich gar nichts verbrochen. Sie haben doch gar nichts Schlimmes gemacht. Sie haben doch jetzt als Juden, die zum Glauben kamen, doch nur in Jesus, den Messias, erkannt. Sie haben doch jetzt als Heiden nur, in Anführungszeichen, einen weiteren Kult, eine weitere Religion praktiziert, wo es im Römischen Reich doch sowieso X gab. Eigentlich war doch gar nichts Schlimmes, und das, was sie machten, hat doch eigentlich auch niemanden geärgert. Sie haben ja niemandem etwas zuleide getan. Es passierte ja gar nichts. Sie haben sich am Sonntag getroffen, haben zusammen gesungen und gebetet und haben ihr Leben gelebt. Ja, sie war natürlich ethisch ein bisschen auffällig. Ja, das hat natürlich dann schon ein bisschen Anstoß erregt. Das war schon komisch, dass sie ja nur eine Frau hatten und die ganze Zeit. Das war auffällig. Es war auffällig, schon von Anfang an auffällig, dass sie ihre Kinder nicht umgebracht haben. Dass sie eben tatsächlich jetzt das ganze Themenfeld der Abtreibung von Anfang an im ersten Jahrhundert, ein Thema der christlichen Ethik, war hochinteressant. Es war auffällig, natürlich war das auffällig, dass in dem Club dieser Jesus-Leute, diesen kleinen Treffen, da waren vielleicht 10, vielleicht 30, vielleicht waren mal 100 zusammen, viel mehr waren das noch gar nicht, dass da Männer und Frauen gleichzeitig zusammen waren und Gott ehrten. Natürlich war das enorm auffällig, dass da tatsächlich in unterschiedlicher Art und Weise miteinander umgegangen wurde, weil da alle sozialen Schichten zusammen waren. Das war natürlich auffällig. Gut, aber da konnte man doch sagen, sie haben gar nichts Schlimmes gemacht. Und trotzdem haben sie erlebt, dass sie eben in diese Ausgrenzung hineinkamen. So, und jetzt war die Frage, was läuft denn da ab? Was machen wir in Anführungszeichen vielleicht falsch? Und jetzt kommt der erste Petrusbrief und sagt genau das Gegenstück. Das ist der Clou. Der erste Petrusbrief sagt uns nämlich, Stichwort, das kennen wir aus der Sprache des Apostels Paulus, dazu seid ihr berufen. Und der Clou davor haben wir zweimal, das ist Gnade. Das heißt, hier kommt etwas ganz Wesentliches hinein, das er ihnen zum Ausdruck bringt, das, was ihr jetzt da gerade erlebt. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr das nicht falsch interpretiert. Als ob jetzt irgendwas schiefgelaufen wäre. Als ob in eurem eigenen Leben was schiefgelaufen wäre. Oder als ob der lebendige Gott mit euch nicht ganz klar zurechtkäme. Oder ob in irgendeiner Art und Weise es unvollständig wäre bei euch. Oder irgendwie. Sondern was bei euch abläuft, das ist Gnade. das, was ihr da erlebt, entspricht der Berufung. Das sind natürlich enorm wichtige Stichworte für das Denken der Christen damals und das Denken der Christen heute. Dass hier wir ganz nahe an der Sprache, an Sachparallelen beim Apostel Paulus sind, das wissen wir natürlich miteinander. Ich habe überlegt, am allerersten, um nur eine zu nennen und nicht zu lang dann zu Paulus rüber zu schielen, wäre der Philipperbrief. Wenn wir im Philipperbrief Parallelen suchen zu dem, was hier jetzt Petrus sagt, dann landen wir zum Beispiel in Philipper 3. Dort sagt doch dann Paulus zum Beispiel in Vers 10 und 11, ich möchte ihn erkennen, den Christus, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinen Tod gleichgestaltet werden. Und um eins draufzusetzen, schreibt er der Gemeinde in Philippi in 1, Vers 29, euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Euch ist es gegeben. Das ist, würde Petrus sagen, eine Gnade. Das entspricht der Berufung. Das ist natürlich wichtig. Jetzt bekommt dieser Trupp, diese versprengten Jesus-Leute irgendwo im kleinasiatischen Bereich, von irgendwo so 2,8 Sklaven, die irgendwo am Südrand des Schwarzen Meeres ihr Dasein fristen und den Namen Jesus hochnennen. Jetzt bekommen die eine ganz heilige Bestätigung, dass das, was da abläuft, sogar einer ganz besonderen Weise ihre Christusbeziehung dokumentiert. Indem nämlich das geschieht, was da geschieht, erfahren diese angefochtenen Jesus-Leute eine Identifikation, eine Identität zwischen ihrem Haupt und Herrn und ihnen, den Gliedern. Indem ihnen das widerfährt, was ihrem Herrn widerfahren ist, dokumentiert das eine Person, das Zusammensein. Dieses große Thema von Christus in euch leuchtet hier neutestamentlich bei Petrus durch. Genau dieser schwache Sklave, genau der, der da an den Rand gequetscht wird, der aufgrund seiner Sozialstruktur sowieso schon ganz unten ist und jetzt ist er noch Christ geworden, hat sich noch weiter in den Keller hinein manipuliert, der erfährt genau darin, dass er jetzt nun diesen Weg geht, genau darin und genau dort die unglaubliche Bestätigung. In dir ist der Christus da. Gerade weil es dir so geht, kannst du das daran ablesen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist natürlich, das sehen wir sofort. Das hören wir auch immer wieder. Der große Trost von vielen Jesus-Leuten weltweit, die in ganz anderen Lagen unterwegs sind, als wir unterwegs sind. Das ist ganz, ganz klar. Aber es ist auch der Trost für uns, das zu wissen. Da neu das zu entdecken, dass es eine gelebte Identität zwischen dem Christus und den Seinen gibt, die sich unter anderem darin widerspiegeln kann, was ihnen um Christi willen widerfährt. Sie bekommen eine wunderschöne Bestätigung. Die Außenwelt sagt angesichts dieses armseligen Sklaven, was für ein armer Tropf, wenn überhaupt noch Barmherzigkeit da ist, am Ende des sozialen Rankings und jetzt ist er noch so deppig und wird Christ. Und die Innenwelt, die geistliche Innenwelt sagt, in dir lebt der Christus. Merken wir, wie diametral verschieden hier die Beurteilung läuft und wie wesentlich das ist, auf welche Stimme jetzt hier gehört wird. Dass hier zum Ausdruck gebracht wird, diese arme, verachtete Systematik, die da abläuft, zeigt gerade darin die Christusrealität und das Vorhandensein von Jesus im Leben dieses Menschen. Komplette Uminterpretation, die hier stattfindet. Christus in euch, dokumentiert durch eure Lage, in der ihr steckt. Was ist für ein Schatz, wenn das der eine andere gehört und verstanden hat und dann seinen Weg, gerade dann seinen Weg anders gehen kann, weil er weiß, dass da Jesus mit ihm jetzt im Boot ist. Und jetzt kommt eigentlich erst der Hauptteil. Denn das eine war ja sozusagen nur nebenbei. Christus für euch, ich erinnere euch, Sündenvergebung, Gerechtigkeit, Leben, Heil, Hirte. Das andere war ein besonderer Schatz zu begreifen. Gerade eure Not dokumentiert, der Christus ist in euch. Aber das, was ihm am Herzen liegt, ist doch, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus getan für euch, Thema jetzt vorbei, und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Das heißt, jetzt haben wir dieses Thema, dass tatsächlich Christus für uns nicht nur der ist, der allein für uns das Heil erwerben kann, da können wir überhaupt nichts machen, der in uns lebt und sich mit uns verbunden hat und mit uns sich identifiziert, sondern der jetzt auch vor uns hergeht und wir gehen ihm nach. Nachfolge. Folge mir nach. Nach Christus. Christus hinterhergehen. Christus geht voraus. Die Bildsprache des Petrus nimmt zwei Bilder auf. Es sind zum einen das Bild der Fußspur. Das ist schnell erklärt, das ist klar. Da habe ich irgendwo einen Weg und auf diesem Weg sehe ich eine Spur und der Spur habe ich hinterher zu gehen. Ganz stringent, der ist vorausgegangen und jetzt gehe ich einen Fußspur nach dem anderen hinterher. Wir können das, auch wenn es jetzt gerade August ist, das wunderschön in den Winter transportieren und dann sehen Sie irgendjemand vor sich hergehen in den Fußspuren. Hoffentlich hat er nicht so große Schritte, dass Sie halbwegs damit reinpassen und Sie versuchen immer in den Fußspuren zu gehen, dessen, der vor Ihnen hergegangen ist. Das eine Bild. Das andere Bild. In der Sprache, die wir Luther haben, heißt es, er hat euch ein Vorbild hinterlassen. Das Wort, was da steht, ist ein interessantes Wort. Das ist eigentlich eine Schreibvorlage. Es gibt ja interessante Fundstücke dafür. Eine Schreibvorlage, das war ein unter anderem ein Gerät, mit dem man von der einen Seite, wenn man es bewegt hat, auf der anderen Seite der Stift sich mitbewegte. Also ich habe hier das Original gehabt und dann habe ich den im Original hinterhergezogen und durch eine entsprechende Mechanik auf der anderen Seite wurde das Bild genauso nachgezeichnet, wie ich das in der Schreibvorlage gehabt habe. Wenn das Ihnen so kompliziert ist, dann nehmen Sie alle so ein dünnes Papier, wo Sie das durchdrucken von früher und Sie sind da so hinterhergefahren. Sie haben halt noch keinen Kopierer gehabt, das ist ja auch albern. Oder Sie haben diese typische Erstklässler Buch, wissen Sie, wo das Aufschlagen oben steht, ganz in schönen Buchstaben, so wie es sein soll. Und jetzt ist Ihre Aufgabe, bei mir ist das ein bisschen missglückt, Ihre Aufgabe, das abzuschreiben von oben nach unten, das soll identisch sein, eine Schreibvorlage. Jesus ist unsere Schreibvorlage. Ich schreibe da ab. Und jetzt merken wir das unter anderem deswegen, die Evangelien eine so unwahrscheinlich große Bedeutung für uns Christen haben. In unterschiedlicher Weise. Jetzt sagt uns hier Petrus auch noch dadurch, dass ihr da eine Schreibvorlage habt und dass ihr auch da noch Fußspuren habt. Und diesen Fußspur, dieser Schreibvorlage, der geht jetzt einfach hinterher. Und wir merken natürlich, das ist natürlich allein von Evangelien her, das ist natürlich ein unerschöpfliches Thema. Und wir merken sofort auch für unser Leben, das geht ja in alle Bereiche rein. Petrus ist barmherzig, indem er uns heute Abend nur mal so eben vier Sachen aufzählt, wo er sagt, super Schreibvorlage, super Spur, hinterher. Was sagt er? Dieser Jesus hat erstens keine Sünde getan. Gute Schreibvorlage. Das zweite, er hat natürlich auch nie mit einem Wort betrogen. Zweite gute Schreibvorlage. Zum dritten, er ist natürlich nie auf Beschimpfungen eingegangen mit wieder neuen Beschimpfungen. Und er hat natürlich auf Vergeltung keine Vergeltung angedroht, wenn er gelitten hat, hat es dem anheimgestellt, der Recht richtet. Wir sehen Jesus in den letzten Tagen seines irdischen Lebens. Selbstverständlich. Wir sehen ihn in dieser Passionswoche. Und wir sehen ihn in diesen 3 Jahren. Und wir sehen das, was da steht. Und interessanterweise merken wir was. Interessanterweise hat Petrus keine Sorge, dass wir dafür nicht die Kraft hätten. Wir würden sagen, Herr, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Das ist typisch unser Denken. Das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist nicht, holt euch die Power oder die Best unter euch schaffen's. Es ist nicht das Thema der Kraft. Es ist ein ganz anderes Thema. Es ist das Thema, kommt das bei mir an? Ist das mein Motiv? Ist das mein Interesse? Ist das mein Gedanke? Ist das ein Gedanke für einen Mittwoch, einen Donnerstag, einen Freitag? Ich habe eine Schreibvorlage. Ich habe ja ein Modell. Ich habe ja ein Muster. Ich habe ja eine Spur. Und der gehe ich übrigens heute und morgen und übermorgen hinterher. Das Thema der Kraft, Möglichkeit ist nicht das Thema vom ersten Petrusbrief. Denn der Christus ist ja in uns. Der Christus ist ja für euch. Dann ist jetzt auch der Christus vor euch. Das Thema ist nicht, dass ich es nicht könnte. Das Thema ist, dass es mir bewusst wird, dass das das Thema ist. Hallo, da gibt es eine Schreibvorlage. Hallo, da gibt es ein Muster. Da gibt es ein Modell. Und sobald wir anfangen, sobald wir sagen hier, dass wir das uns miteinander verbindet, sobald wir anfangen, merken wir, das wird ja sowas von unangenehm konkret. Ich glaube, wir verschieben das auf morgen. Morgen, aber morgen mit ganzer Kraft. Ne? Morgen ja. Mittwochabend, das lohnt jetzt auch nicht mehr. Aber morgen früh, dann fangen wir an. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Und was uns noch bewusst wird bei dem Thema ist, das kriegen ja die anderen gar nicht mit. Es ist ja ein relativ leiser Viererschritt, der hier gesagt ist. Wenn ich auf die Vergeltung nicht reagiere mit Wiedervergeltung und ich das nicht gleichzeitig dokumentiere in der Bildzeitung, dann kriegen das viele gar nicht mit. Wenn ich auf Beschimpfung mit Nichtbeschimpfung reagiere, bin ich höchstens noch der Doofe, der nicht adäquat reagiert und sich nicht verteidigt. Wenn meine Worte wahr sind, kann das auch sehr leise geschehen. Und die meisten unserer Sünden geschehen sowieso nicht in der Öffentlichkeit. Kann das sein, dass ihr der Geist der Bergpredigt tickt? Das, was ihr macht, das macht ihr im Verborgenen? Da macht ihr gar keine Show drum? Es gibt jetzt nicht den neuen Superweg, sondern ihr zieht einfach die Spur von Jesus hinterher. Und dann hat das Wort auch seinen Sinn, was direkt davor steht, dass es hier heißt, es ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen einen Weg geht. Das Entscheidende für Petrus ist also nicht, ob sie das mitkriegen, was ich mache, sondern dass Petrus sagt, ich habe mein Gewissen vor meinem Gott. Und der Vater, der ins Verborgene sieht, der Vater, der ins Verborgene sieht, der weiß, wo wir der Spur, die Jesus gezogen hat, hinterhergehen, wo wir die Schreibvorlage umgesetzt haben, die er uns gegeben hat. Und so wie Jesus keine Sünde getan hat, herausgetreten sind aus dem Bereich, der Gott nicht gefällt, wo wir keine Worte des Betrugs formuliert haben, wie auch immer sie geschehen, sondern Worte der Wahrheit gesagt haben, wo auf Beschimpfung nicht neue Beschimpfung folgt und wo auf Vergeltung nicht Racheandrohung folgt. Da geht Jesus vor. Merken wir was? Ich hoffe, wir merken da was. Da ist eine erstaunliche Kraft dahinter. Da wird es unwahrscheinlich konkret. Ich denke das immer und immer und immer und immer wieder. Dass wenn Menschen kommen, ins Gespräch kommen, es geht eigentlich fast durch die gesamte Generationspalette hindurch. Menschen, die an Jesus Christus glauben und ein tiefes, wirklich ernstes Sehnen haben, mit Jesus Erfahrungen zu machen. Und dann sind sie immer so ein ganz klein bisschen enttäuscht mit mir, ich weiß das, mit meiner Antwort, weil die Gespräche meistens sehr kurz sind. Und dann versuche ich meistens ihnen das so zu sagen, wenn du Jesus Erfahrungen machen willst, habe ich ein absolutes Geheimrezept für dich. Das wirkt unmittelbar mit frappierendem Erfolg. Fange an zu gehorchen. Das ist durchschlagend, sag ich dir. Das tut besser als 7 Salbungen, 8 Anbetungszeiten, 25 Kongresse und 19 super gute Bücher. Wenn du anfängst zu gehorchen, geh den Weg mit Jesus und du wirst eine Menge Erfahrungen machen. Mehr als dir lieb sind. Keine Sünde, klare Worte, keine Beschimpfungen, keine Rache. Nur vier Fußspuren, nur 4 von ich weiß nicht wie viel 100, die Jesus uns vorangegangen ist. In der Schreibvorlage, die er uns gegeben hat. Wird das spannend? Es wird spannend. Ich habe das Lied schon das ein andere Mal zitiert. Interessant, dass du heute Abend sitzt. Ich wusste gar nicht, dass du adlige Vorfahren hast. Also es gibt Adlige von Pfalz. Christoph Karl Ludwig von Pfeil. Hört sich schon anders an, ne? Also Christoph Karl Ludwig von Pfeil. Der Mann war Jurist und war 30 Jahre im Dienst des württembergischen Herzogs Karl Eugen. Später war er dann unter Friedrich II. Auch noch weiter dort als Jurist tätig. Er war verbunden mit Zinzendorf und mit August Hermann Frank und später Bengel, also mittendrin in diesem ganzen pietistischen Kernbereich. Und er hat ein Lied geschrieben, also das ich kenne. Er hat viele geschrieben, ein Lied, das sich mit meinem Leben immer wieder schon seit Jahrzehnten verbunden hat. Ganz schlichte Verse. Herr, bei jedem Wort und Werke mahne mich dein Geist daran. Hat auch Jesus so geredet, hat auch Jesus so getan. Bin ich auch bei meinem Wallen meines Meisters treuer Knecht? Kann mein Wandel ihm gefallen, ist mein Wille vor ihm recht? Folg ich ihm, wohin er geht, oder steht noch mein Sinn, wo der Wind der Welt hinweht? Zeig mir, Jesu, wo ich bin. Dir zu folgen, lass alleine meinen Ruhm und Ehre sein. Prüf, erfahre, wie ich's meine, tilge allen Heuchelschein. Deinem Willen nachzuleben, deinem Vorbild, 1. Petrusbrief, deinem Vorbild nur allein. Lass mein feuriges Bestreben Jesus bis ans Ende sein. Nein, kein Vollkommenheitswahn, kein neuer Perfektionismus, da sind wir meilenweit von entfernt. Aber eine neue Freude am Gehorsam Jesus hinterher. Das will Petrus uns sagen. Du hast den ganzen Christus. Du hast den Christus für dich. Du hast den Christus in dir und du hast den Christus vor dir. Er ist das Muster. Er ist die Spur. Er ist die Schreibvorlage. Mir nach, spricht Christus. Mir nach. Heute Abend schon. Lebendiger Gott und Vater, auch heute danken wir dir für Worte von dir. Worte, die uns deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, so großartig beschreiben. Wir danken dir, dass du es bist, der für uns ist. Und alle unsere Schuld, auch die Schuld dieses Tages, gedeckt ist durch dein Blut. Danke dafür. Danke, dass wir der Gerechtigkeit leben dürfen. Danke, dass du heilvoll in unser Leben hineingreifst. Danke, dass du unser Hirte und unser Bischof bist. Danke, dass du dich mit uns identifizierst. Dass du Ja sagst zu uns. Und danke, dass du jetzt für uns das Vorbild bist. Die Schreibvorlage, die Fußspur. Und wir bitten dich, gib uns Schritte dir nach. Dein Geist regiert in uns und wir wollen dir folgen. Dank sei dir. Amen.